Textlesen, über den wir heute sprechen wollen. Er steht in Matthäus 25, Vers 34 bis 40. Da geht es um das Endgericht Gottes, wo wir uns am Ende alle vor ihm verantworten müssen. Dann möchte ich lesen.
Dann würde ich mal anfangen. Also, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr begleitetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir.
Ich lese mal weiter. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich, oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf, oder nackt und begleiteten dich? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan.
Danke. Und was denkt ihr so spontan über den Text?
Also, wenn ich sowas lese, dann denke ich immer, dass man viel mehr seinen Mitmenschen helfen sollte, sich viel mehr um die kümmern sollte, vor allem denen, denen es halt wirklich schlecht geht. Ne?
Ja, also ich finde gerade als Christ sollte man denen helfen, denen es schlecht geht und sich so für andere voll engagieren und so. Richtig.
Ja, dann könntet ihr doch gleich mal bei mir anfangen. Ich bin total schlecht in Mathe. Und ihr seid doch alles so gut in Mathe und...
Otti, das ist nicht lustig. Darüber macht man keine Scherze. Das ist eine voll ernste Sache hier.
Na ja, aber ich mach doch mal auch gar keinen Scherz. Ich bin echt die totale Flachzange in Mathe. Und es wenn ich noch meine 5 schreibe, bleibe ich bestimmt sitzen.
Es geht hier aber nicht um Mathe. Es geht um wichtige Dinge. Um Leute, die nicht mal wissen, was Mathe überhaupt ist.
Genau, da geht es um Leute, die nicht mal wissen, was überhaupt eine Schule oder so ist.
Meine Tante kümmert sich um so jemanden. Die hat ein Patenkind in der dritten Welt. Ich glaube, in Togo, das liegt in Afrika.
Das ist ja voll krass. Und was macht die das so?
Die schickt Geld an eine Organisation und diese kümmert sich dann darum, dass das Kind medizinisch versorgt wird, richtig ernährt wird oder auch zur Schule gehen kann.
Seht ihr, die gehen auch zur Schule. Und da kümmert sich dann bestimmt diese Organisation, oder wie das heißt, dass die guten Mathe sind.
Okay, ich verstehe dein Problem, aber lass uns mal bitte beim Thema bleiben, okay? Weil ich finde es mit dem Patenkind echt interessant. Daniela, was muss man denn da alles so machen?
Meine Tante schickt noch Briefe an das Patenkind und solche Sachen. Und im Gegenzug bekommt sie auch Berichte, wie es dem Patenkind geht, wie es sich so entwickelt und was es für Fortschritte macht.
Ich mache in Mathe überhaupt keine Fortschritte mehr. Und deswegen bleibe ich bestimmt sitzen. Und das
jetzt sei doch mal ruhig. Daniela, hast du das Kind auch schon mal gesehen?
Ja, habe ich. Das ist ein kleiner Junge, der ist voll niedlich. Der hat große schwarze Augen und ich glaube, der ist jetzt 7 Jahre alt.
Na, vielleicht wäre das ja auch mal was für unsere Jugend.
Wie meinst du das?
Na, wir können doch von der Jugend aus auch so ein Patenkind unterstützen und dann müssten wir bloß jeden Monat ein bisschen Taschengeld abgeben und dann könnten wir jemanden richtig konkret unterstützen, quasi unserem geringsten Bruder.
Finde ich echt gut, die Idee.
Aber Paula, denk dran, dann kannst du dir nicht mehr jeden Monat so viel Chips leisten.
Du bist echt blöd, Niki. Als ob ich chipsüchtig wäre. Außerdem können wir doch nochmal anpumpen. Die gibt sicher ein bisschen Geld für so eine gute Sache.
Also ich finde, wir sollten das machen. Also das mit dem Patenkind.
Das ist eigentlich auch eine echt coole Idee. Und ich finde super, dass ihr gleich so voll dabei seid. Daniela, könntest du vielleicht deine Tante mal fragen, wie man das macht, so eine Patenschaft zu übernehmen?
Klar, mache ich gerne.
Ach, schade, dass ich nicht in Togo wohne. Sonst könntet ihr ja mich als Patenkind nehmen.
Oh, du nervst. Lass jetzt mal, echt.
Also ich Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann so ein kleines, süßes Afrikanerkind unterstützen können.
Das wird bestimmt übelst cool.
Naja, das muss ja kein kleiner afrikanischer Junge sein. Das kann ja auch ein Mädchen sein und aus Brasilien kommen.
Ach ja, schade, dass ich kein brasilianisches Mädchen bin. Halt
doch endlich mal die Klappe. Nein,
ehrlich. Kann nicht sein.
Daniela, kann man sich das dann einfach raussuchen, was das für ein Kind sein soll?
Ja, das kann man. Man kann wählen, ob es ein Junge oder ein Mädchen sein soll und aus welcher Region es kommen soll.
Ist ja eigentlich auch egal, oder? Hauptsache, wir helfen jemandem, der es wirklich nötig hat.
Aber da muss man doch bestimmt nicht immer Briefe schreiben, oder? Ich mache das nämlich eigentlich nicht so gerne.
Nee, das ist alles total freiwillig.
Gut.
Und ich sage es geschlossen zusammen, dass wir jetzt ein paar Kinder beschlossen.
Ja, sehr gut. Dann kann Jesus auch später nicht sagen, dass wir niemandem geholfen hätten, der gehungert hat.
Ja, aber dann sagt er, ich hatte Mathe-Schwierigkeiten.
Ey Leute, jetzt reicht's aber wirklich. Wie kann man eine Bibelstelle so egoistisch verdrehen? Und du willst ein Christ sein?
Ich verstehe schon. Ihr versteht mich ja eh niemand. Ihr seid echt klasse Glaubensgeschwister, ey.
Ey, ich glaube, du musst dann wirklich mit dem Audi nochmal ein seelsorgerisches Gespräch führen. Damit er wirklich endlich mal begreift, was wirklich wichtig ist. Und was Gott von uns will.
Ja, ich glaube, das wäre ganz gut.
Danke.
Betet mit uns und dann gehen wir in den Text hinein. Ah, Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und dass wir ja, auf dein Wort hören dürfen und dass wir auch mit so manch lustigem Anspiel ja, uns manchmal einem Bibeltext nähern dürfen, um ihm näher auf die Spur zu kommen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen aufmachst und dass du uns belehrst nach deinem Wort. Und dass du uns ja wirklich auch ja, immer wieder Menschen auch vor Augen stellst, denen wir dann in der Weise dienen sollen. Hab Dank dafür. Amen. Franz, schön, dass du wieder da bist. Wer von euch hatte Mitleid mit dem Franz? Ja, doch, sind schon einige. Okay. Wir haben schon so einen Teil von dem Bibeltext gehört, um den es heute gehen soll. Ich möchte uns aber noch mit dem ganzen Kontext, der da drum ist, noch mit vorlesen. Wir finden den in Matthäus 25 und ich lese jetzt von Vers 31 an. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bestimmt ist. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr für mich auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten ins ewige Leben. Ein sehr herausfordernder Bibeltext. Wenn wir den hören und wenn wir davon Weltgericht hören, so wie es bei Luther überschrieben ist in der Bibel, dann weiß ich nicht, wer von euch so ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen kriegt. Eine Szene hier, Jesus kommt wieder und er wird Gericht halten. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal vor Gericht stand oder im Gericht gewesen ist, ob es dann als Zeuge war, als Angeklagter oder vielleicht auch nur als Gast und Zuschauer. Ich weiß auch nicht, aber so, wenn wir mit der Schulklasse ins Gericht mussten, das war irgendwie immer eine komische Aktion. Und ich glaube, bis heute habe ich noch nicht so ganz begriffen, warum wir das unbedingt machen mussten, aber es gehörte halt irgendwo dazu. Und da merken wir, wenn wir uns mit diesem Gerichtsbild auseinandersetzen, dass das so ein bisschen vielleicht in uns eine Unsicherheit schürt, weil wir uns fragen, ja, auf welcher Seite werden wir denn stehen? Auf der rechten, auf der linken? Kommen wir überhaupt ins Gericht? Sagt nicht Jesus, wer an mich glaubt, Johannes 5, der wird nicht ins Gericht kommen. Was machen wir mit den Bibelstellen? Was machen wir mit der? Dann lesen wir hier in der Bibelstelle, dass aussortiert wird, dass getrennt wird. Schafe, Böcke, Ziegenböcke, die einen zu der Seite, die anderen zu der Seite. Auf welcher Seite werde ich stehen? Spannend, hier gibt es keinen Mittelweg. Hier gibt es nichts Graues in der Mitte, wo wir uns vielleicht irgendwo durchmogeln könnten. Jesus wird scheiden. Die einen werden gesegnet genannt, die anderen verflucht. Die einen erben das Reich und die anderen werden ins ewige Feuer geschickt. Uff, das sind erstmal ganz schön viele Sachen, die uns hier konfrontieren und die uns natürlich ganz viele Fragen irgendwo mitgeben und irgendwo, ja, uns irgendwo dann auch noch ein Stück vielleicht ins Nachfragen bringen. Und dabei habe ich den wichtigsten Punkt noch gar nicht genannt. Am Ende richtet Jesus nach den Taten. Es geht um Taten, die getan werden. Ganz praktisch. Und Sonntag für Sonntag und seit Luther ist diese Erkenntnis, man wird gerecht, allein aus Glauben. Und hier sind nur die Werke von Interesse, die Jesus anschaut und danach richtet. Was machen wir damit? Ihr seht schon, viele Probleme, viele Fragen, viele Spannungen, die dieser Text mitbringt. Und wir werden so ein Stück reingehen und dann werden wir gucken, wo finden wir denn da drin den Franz oder das kleine Afrikanerkind aus Togo, aus dem Anspiel, wo finden wir das wieder? Wir lesen am Anfang, der Text beginnt, Jesus kommt wieder. Das ist die Sehnsucht und das ist die Hoffnung der Christenheit, Jesus kommt wieder. Jesus wird diesem Ganzen hier auf Erden ein Ende machen und er wird Gericht halten. Alle Völker werden vor ihm versammelt und dieses Wort, was hier für Völker steht, das meint alles nicht jüdische Volk, also alle Heidenvölker. Das heißt, da sind wir erstmal alle mit drin. Wir gehören zu den Heiden, biblisch gesehen. Also das ist ein Text, der ganz direkt zu uns spricht. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, werden alle Heiden, alle Völker vor ihn gestellt und dort wird getrennt. zur Rechten die Schafe, zur Linken die Ziegenböcke. Im alten Orient war es so, dass die über den Tag ganz normal auf der Wiese geweidet haben. Zusammen, untereinander, kreuz und quer, alle vermischt. Auf einer Weide unter einem Hirten. Aber wenn es Abend wurde, wenn der Tag sich neigte, dann musste der Hirte aussortieren. Die Ziegen zur einen Seite, weil die brauchten mehr Schutz, die brauchten einen Platz, wo sie übernachten konnten, weil sie so viel Kälte, die die Nacht manchmal mit sich gebracht hat, nicht vertragen haben. Die Schafe, die hatten ein dickes Fell, die konnten da bleiben. Und das fällt dem Hirten nicht schwer, die Schafe von den Ziegen zu unterscheiden. Und Jesus tut das hier. Es ist für ihn keine schwere Übung, zu schauen, wer ist Ziege und wer ist Schaf. Und dann, wenn er sie getrennt hat, fein säuberlich, wendet er sich den einzelnen Seiten zu. Zuerst den Schafen auf der rechten Seite. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Das ist die Anrede. Ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch seit Grundlegung der Welt bereitet ist. Gottes ewiger, souveräner Plan wird hier sichtbar. Seit Grundlegung der Welt sehnt sich Gott danach, seinen Schafen, diesen Gesegneten des Vaters, das Reich, die Königsherrschaft zum Erbe zu geben. Das hat er von Anfang an geplant, das hat er von Anfang an verfolgt. Und Jesus kommt hier als der Weltenrichter und erfüllt biblische Heilsgeschichte. Und wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir um solche Stellen, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das sind die einen. Und wie begründet Jesus dieses Urteil über den Schafen? Ich war hungrig, durstig, ich war ein Fremder, ich war nackt, also ohne Kleidung, ich war krank und ich war im Gefängnis. Und jedes Mal haben die Gesegneten des Vaters Jesus geholfen. Sie haben ihm gedient, ganz praktisch. Und das Beachtenswerte hier in diesem Text ist, die Schafe auf der rechten Seite hören das und sagen, kurz Frage, wann? Wir können uns nicht erinnern, Jesus, dass wir dir das getan haben. Wo, wann, wie? Und Jesus antwortet, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wenn ihr irgendjemanden gesehen habt, von den geringsten Brüdern, der Hunger hatte, der Durst hatte, der ein Fremder war, der keine Kleidung hatte, der krank war oder der im Gefängnis war und habt ihm gedient, dann habt ihr das mir getan. Und dann stellt sich natürlich unweigerlich die nächste Frage, wer sind denn die geringsten Brüder? Was machen wir jetzt damit? Also hier müssen wir ja jetzt ganz genau gucken, wer ist das? Und da gibt es über die Kirchengeschichte hinweg drei Auslegungen, drei Hauptstränge. Die eine ist so erst 200 Jahre alt und seitdem hat sie sich aber mehr oder weniger durchgesetzt. Wenn wir 200 Jahre zurückgehen, sind wir in der Zeit der Aufklärung. Die Aufklärung hatte als oberstes Gebot, Gott aus der Gesellschaft zu streichen. Und deswegen ist der Hauptstrang und die Hauptauslegung von diesem Text, es sind alle Menschen auf der Erde gemeint. Jeder Einzelne, der hier auf der Erde sich bewegt, wird zu diesen geringsten Brüdern gezählt, solange er Hunger, Durst, nackt, fremd, krank oder im Gefängnis ist, haben wir hier die Menschen in der Gesamtheit dargestellt. Und Jesus ruft dann hier in diesem Text im Endeffekt nichts anderes auf als zur einfachen Nächstenliebe. Jeder Mensch soll Nächstenliebe erfahren. Der aufgeklärte, humanistische Mensch hilft jedem. Und deswegen ist es für heutige Ausleger komplett und schier undenkbar, dass eventuell der Text vielleicht was anderes meinen könnte. Aber wenn wir in die Bibel schauen und wenn wir dort wirklich mal fragen, wer ist denn der geringste Bruder und was sagt uns die Bibel darüber, dann liegen zwei Auslegungen rein biblisch gesehen erstmal viel näher. Und ich würde gar nicht sagen, dass die beiden Auslegungsmöglichkeiten sich widerstreben, sondern ich glaube vielmehr, dass die irgendwo zusammengehören und dass die beide Geltung haben. Das erste, 5. Mose 7, Vers 7. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wart als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Das sagt hier Gott über sein Volk Israel. Ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Und wenn wir in die Welt schauen, das Volk Israel ist mit das meistverachtetste. Und Jesus hat keine Chance ungesehen gelassen, sich mit dem Volk Israel als fast eins zu bezeichnen. Hat immer wieder sich als Jude identifiziert und hat gesagt, ich bin selber Jude und das sind meine Geschwister, das sind meine Brüder und Schwestern. In Joel 4 wird sogar davon berichtet, und das ist ein Paralleltext zu diesem Text, den wir heute als Predigttext haben, und dort werden die Völker, die Heidenvölker gerichtet, wie sie mit dem Volk Israel umgegangen sind. Und nicht nur hier in der Bibel, an Joel 4 an dieser Stelle, sondern in ganz verschiedenen Prophetenstellen werden die Völker gerichtet, wie sie mit Israel umgegangen sind. Wenn wir vom geringsten Bruder also sprechen, ist eine biblische Auslegung viel näher, dass wir hier von Israel reden, unter anderem. Und dann ist natürlich die Grundfrage oder die Rückfrage, wie stehen wir zu Israel? Ich habe heute früh erst einen Artikel gelesen, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder viel, viel mehr auf dem Vormarsch ist. Wie stehen wir zu Israel? Stehen wir dort auf? Oder schweigen wir? Identifizieren wir sie als Volk Gottes und als irgendwo geistliche Geschwister, denen wir beistehen? Das kann dieser Text als Fragen uns mitgeben. Und dann die dritte Möglichkeit, wie man den Text auslegen kann. Und da lese ich uns zuerst Matthäus 12, Vers 46 und 50. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und an einer anderen Stelle im Matthäusevangelium 10, Vers 42, und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher Wasser mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Und dann noch eine Geschichte aus der jungen Gemeinde, aus der Urgemeinde, Apostelgeschichte 9, Vers 4 und 5, wo Saulus die Gemeinde nach Damaskus verfolgt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. In allen drei Bibelstellen wird unterschiedlich was deutlich. Bei der letzten Stelle finde ich es so spannend, dass Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Jesus, der zu dieser Zeit als erhöhter Herr im Himmel war. Aber er identifiziert sich voll und ganz mit seiner Gemeinde, mit seinen Jüngern. Und er kann Paulus, er kann den Saulus fragen, warum verfolgst du mich? Jesus und seine Jünger, das ist eins. Und das ist die gute Botschaft für uns. Jesus identifiziert sich zutiefst mit dir, wenn du sein Jünger bist. Jesus leidet zutiefst mit dir. Und dann die Rückfrage wieder. Wenn dieser Text zunächst erstmal auf das Volk Israel und auf die Jünger in der Gemeinde anspricht, was hat das für uns für eine Auswirkung? Wie gehen wir damit um? Was heißt das für uns? Galater 6, Vers 9 und 10 sagt, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, was wir, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Allermeist aber an den Glaubensgenossen. Unsere Evangelisationsstrategie heutzutage ist, so gut es geht, den Leuten Liebe zu zeigen. Und ich glaube nicht, dass das falsch ist. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber wenn ich in die Kirchengeschichte schaue und wenn ich dort christliche Gemeinden beobachte, dann haben die ein was uns, glaube ich, manchmal vorausgehabt. Und das ist, dass sie erstmal eine liebevolle Gemeinschaft untereinander in einer Art und Weise hatten, die sich so extrem von der Welt unterschieden hat. Wo christliche Gemeinde nicht einfach nur ein Club war, wo man sich sonntags trifft und irgendwie mit den anderen klarkommen muss und sie tolerieren muss, sondern wo echte, herzliche Liebe und Anteilnahme gelebt wird. Und das in der Gemeinde zuerst anfing. Wir sehen es in der Apostelgeschichte 6. Dort war Not, die Witwen hatten nichts. Und die Gemeinde war die Antwort darauf. In Rom Verfolgung. Und die christliche Gemeinde hat sich so unterschieden von dem damaligen, dass dort Menschen zuhauf zugekommen sind. Zuhauf dort in diese Gemeinde zugekommen sind, weil sie gesehen haben, hey, die haben was vollkommen anderes. Die haben eine Liebe, die ist nicht von dieser Welt. Und die schauen nicht die Person an. Sondern die haben sich entschieden, dem anderen das Beste zu tun und haben im der Gemeinde angefangen und danach ist es rausgegangen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Der erste Auftrag ist, dass wir untereinander Liebe üben. Wie kann das praktisch unter uns aussehen? Weil ich sag mal, Hunger oder Durst, das leiden wir in unserer Gesellschaft nicht. Auch ich sag mal, wenig Kleidung ist jetzt nicht das Hauptproblem. Aber wie können wir in der Gemeinde diese Liebe üben? Wie können wir sie einüben? Ich glaube, das Erste ist, dass wir hinsehen und dass wir echt sind. Und das beginnt bei jedem Einzelnen. Dass wir das, was uns Not macht, nicht verstecken, sondern dass wir es offen machen. Dass wir eben nicht auf Hochglanz poliert sind, sondern dass wir in aller Schwachheit kommen. Es war spannend, ich weiß nicht, aus welcher Ecke das kam. Am Donnerstag hatten wir FEC-Kurs. Und da habe ich so ein paar schöne, wirklich tiefe und interessante Fragen gestellt. Unter anderem, was ist das Schlimmste, das dir jemals jemand angetan hat oder gesagt hat? Und ich habe die Leute, die an diesem Kurs teilnehmen, in kleine Gruppen geschickt und habe gesagt, euer Auftrag, redet darüber. Und ich war gespannt, was passiert, weil das ja Fragen sind, die gehen ans Eingemachte, an tiefe seelische Verletzungen. Und die muss ich bekennen in dem Moment. Oder eine andere Frage, überlege, wann du innerlich blockiert bist, das zu tun, von dem du weißt, dass Gott es möchte. Wann bist du gezwungen, etwas zu tun, von dem du weißt, dass Gott möchte, dass du damit aufhörst. Und ich weiß nicht, wie gesagt, nicht aus welcher Ecke es kam, aber irgendwo habe ich das gehört, dass es hieß, ja, darüber redet man doch eigentlich nicht. Warum eigentlich nicht? Weil das sind doch genau die Punkte, wo das Evangelium seine Kraft entfaltet. Das ist doch genau da, wo Gemeinde zuständig ist. Und da ist es doch genau das, wo uns christliche Gemeinde und Gemeinschaft hilft. Manchmal in der Korrektur, manchmal aber auch einfach nur im Mitleiden. Und sagen, ja, ich habe keine Antwort, aber ich halte es mit dir aus. Ich habe Mathe-Schwierigkeiten gehabt und ihr habt mir nicht geholfen. haben vor uns köstlich drüber gelacht und ich finde es wirklich köstlich zu lachen darüber. Aber ich glaube, das ist manchmal näher, als wir denken. Und ich glaube, da sagen wir genau, das ist nicht der geringste Bruder. Wir müssen doch an die richtigen Probleme ran. Aber ich glaube, wenn wir dort anfangen, im Kleinen treu zu sein, wird uns Gott über Größeres setzen. Und dann werden wir eine Liebe erleben und eine Liebe erfahren untereinander, die wird sich abheben von dem Äußerlichen, was sonst um uns herum ist. Thema Gericht als letztes noch. Wie ist denn das jetzt? Kommen wir ins Gericht oder kommen wir nicht ins Gericht? Ich finde es spannend, in der Schofield-Bibel, ohne diese Gerichte jetzt in einzelner Form zu nennen, wird dort unterschieden zwischen 7 verschiedenen Gerichten. Und ja, die Bibel sagt uns, dass die an Jesus Christus glauben, die kommen nicht ins Gericht. Und ich glaube, das meint zunächst erstmal, sie werden nicht für die Sünden gerichtet, weil die sind am Kreuz bezahlt. Und das ist auch der Grund, warum wir hier nicht von der Werkgerechtigkeit sprechen. Weil alle Schuld, alle Sünde, das, was uns vor Gott erstmal rein macht, das können wir nicht erarbeiten. Das kann allein am Kreuz bezahlt werden. Am Kreuz getilgt werden. Und dafür ist Jesus gekommen und gestorben. Aber da, wo wir das Kreuz erlebt haben, mit aller Vergebung, mit aller Reinigung, mit allem, wo das schlechte Gewissen wegfällt, und wo wir uns nur noch um uns drehen, dort werden wir frei. Frei zum Dienst an anderen. Frei zum Dienst aneinander. Und dann werden gute Werke folgen. Jakobus sagt, wenn euer Glaube nicht Werke hervorbringt, dann ist er tot. Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, dieser Text kann uns helfen, uns zu fragen, wo sind diese Dinge in meinem Leben? Und Gott zu fragen, wo habe ich den Auftrag, genau auf diese Art und Weise zu reagieren? Vielleicht hält uns noch was zurück, was ans Kreuz muss. Dann lass es uns ablegen. Jesus lädt uns dazu immer wieder ein. Aber dann lasst uns die Frage stellen, wie kann dieser Text ganz praktisch werden? Und als letzter Satz ist es deswegen falsch, deinen Ungläubigen Liebe zu zeigen. Ganz und gar nicht. Es ist auch nicht falsch, ein Patenkind zu haben. Es ist auch ein Ausdruck von einem Herzen, was segnen will. Definitiv. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht nur auf die Welt konzentrieren, sondern dass wir hier mal anfangen. Weil wenn wir hier Orte schaffen, die so von Liebe gefüllt sind, wird das, was die Welt sehnt, hier als Ort kreiert, der Antwort ist und wo Antwort zu finden ist und wo Christus deutlich wird. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und wie viel Durst und wie viel Hunger haben wir auf der seelischen Ebene in unserem Land? Weil es dort nur um Äußerliches geht, aber nicht um das Herz des Menschen. Und wir als Gemeinde können Antwort sein. Und das wünsche ich uns, dass wir zum einen uns neu fragen und auch herausfordern lassen, wo muss ich erstmal offenbar werden, dass mir andere dienen können. Weil was die anderen nicht wissen, wir sind ja hier näher im Orakel, wo jeder erahnen muss, wie es dem anderen gerade geht. Wir sind von Gott mit einer Sprache befähigt und dürfen darüber reden, auch wenn es uns schwerfällt. Aber ich glaube, da wird Gemeinde wieder in einer Art und Weise greifbar und dort kann die Kraft Gottes hineinkommen. Ich möchte mit uns jetzt eine kurze Zeit haben, wo wir beten. Wo wir zunächst erstmal uns selber so ein bisschen anschauen und uns fragen, wo müssen wir vielleicht Buße tun? Wo haben wir manche Sachen vergessen? Oder haben sie zu gering geachtet? Und dann ist natürlich auch eine Form von Gebet oder eine Form von Antwort und Liebe, die wir untereinander tun können, ist Gebet. Und das möchte ich auch tun mit uns noch. Das wäre vielleicht für manche, zum Beispiel, dort Martin hat vor uns schon für Thomas gebetet, der wieder ins Krankenhaus muss. Lasst uns dafür beten. Und wenn wir noch was wissen, dann lasst uns genau dafür beten. Und lasst es einfach mit reingeben und vielleicht reagieren dann noch ein, zwei Leute mit drauf. Wir brauchen keine große Infoveranstaltung machen. Ich glaube, wenn wir beten, wird schon jeder mitkriegen, worum wir gerade beten. Vielleicht sehen wir gerade noch nicht, wie das ändern kann sich. Eine Möglichkeit ist, ich mache es nochmal und sage es nochmal nächste Woche Samstag. Deswegen die Liste nochmal zur Erinnerung. Manchmal ist das am Anfang einfach weg. Das kann ein erster Schritt sein, dass wir als Gemeinde wirklich in den Veränderungsprozess kommen. Deswegen herzliche Einladung. Die Liste legt der Franz dann gleich hinten hin, sodass die, die schnell los müssen, gleich ihr Kreuzel machen können, damit wir ungefähr wissen, wie viel wir zu essen holen. Keine Angst, wenn ihr kein Kreuzel macht, dürft ihr trotzdem kommen. Ne? Also seid damit nicht... Ja, ich glaube, der Herr ist dann gnädig, der schenkt dann schon, dass alle satt werden. So, und ich möchte uns unter den Segen Gottes stellen und möchte es heute mit einem Psalm machen. Psalm 67, dort heißt es, Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Angesicht leuchten, damit man auf Erden seinen Weg erkennt, unter allen Nationen sein Heil. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker rufen, freuen sich und jauchzen darüber, dass du die Menschen gerecht richtest und die Nationen der Erde regierst. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Das Land gibt seinen Ertrag, es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt, fürchte ihn. Amen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Wer Gebet braucht, der darf sich aufmachen. Vielleicht ist auch das ein Schritt, wo du gefordert bist.